willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Schön, dass du wieder mit dabei bist und freue mich sehr auf die heutige Folge. Denn heute habe ich einen meiner eigentlich ersten Wunschgäste endlich mal hier in, ich weiß gar nicht, welche Folge wir haben, um die 90. Und hat lang genug gedauert, aber ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, mal zu sprechen. Denn Frank ist der CRO von SoSafe. Wird gleich nochmal selbst wahrscheinlich zwei, drei Worte zu sich sagen. Das kann der viel besser als ich. War eines der wenigen Tech-Unternehmen aus dem Dachraum, glaube ich, was es geschafft hat, eine signifikante Größe einfach auch zu erreichen, auch Seltenheitscharakter hat, zumindest in, wie gesagt, in diesen Dimensionen. Ich weiß, wie viele Mitarbeitende es sind, aber ich glaube, allein das SDR-Team sind inzwischen dreistellige Mitarbeitende. Insofern, Frank, ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist und dass wir uns heute mal austauschen.
Christoph, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Wusste ich gar nicht, dass du sozusagen nicht so lange auf der Liste stand. Ehrt mich natürlich und freue mich dann auf den Austausch.
Ja, denn das lustigerweise, weil ich hab SoSafe vor, ich glaube, 4 Jahren, 5 Jahren das erste Mal kennengelernt, über Fabio damals. Ich weiß gar nicht, wann es genau war, vielleicht noch 3 Jahre. Auf jeden Fall habe ich dort eines meiner ersten Empfehlungstrainings damals gemacht und mit dem Enterprise-Team von euch eben und von daher immer aus der Ferne ein großer Fan geblieben und mit Fabio sowieso immer im guten Austausch.
Man wundert sich immer so, ne? So die Wahrnehmung von außen von SoSafe ist immer so ein bisschen eine andere, als wenn man sozusagen dann ein bisschen reinschaut. Weil ich bin jetzt in meinem 5. Jahr bei SoSafe. Man weiß natürlich auch, als Revenue Leader bin ich damit auch schon 3-mal ausgeschrieben ausgebucht und abgeschrieben. Weil sozusagen, wir dürfen das ja normalerweise gar nicht so lange machen im Unternehmen. Das ist, bin ich sehr dankbar für, dass das noch keinem aufgefallen ist und ich da immer noch weiter irgendwie rumregieren darf. Aber wir sind in der Tat als Unternehmen erst 6 Jahre alt und ich bin, wie gesagt, im 5. Jahr da. Und damals waren wir echt noch klein. Ich glaube, der Fabio ist jetzt bei uns, er mag mich jetzt strafen, ich könnte es jetzt schnell nachgucken, aber irgendwie wahrscheinlich so im 3. Jahr auch oder so 3,5 Jahre, schätze ich, dass er dabei ist. Hat er am Anfang noch diese Enablement-Rolle gehabt und ist dann jetzt in die Leadership-Verantwortung bei uns ins SDR-Team gekommen und hat sich dann super entwickelt. Aber es ist so, ne, ich sage mal, Startup oder Scale-Up-Jahre sind auch Hundejahre. Ne? Also da kommst du ganz schnell irgendwie, denkst du so, alles läuft ja alles schon super lange so und dann guckst du, ach, war irgendwie doch nicht so. Immer sehr dynamisch alles.
Definitiv und liebe Grüße, Fabio, auch großartiger Weg. Bevor wir reinstarten und du hast es schon ausgeholt ein bisschen, willst du trotzdem für die 2-3 Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, nochmal sagen, wer du bist, was du machst, beziehungsweise wie du dich dahin entwickelt hast?
Ich bin ganz sicher, das sind erst 2-3 Leute. Von daher, ja klar, vergesse das immer, das hat man eigentlich zu Hause gelernt, sich vernünftig und artig vorzustellen. Genau, ich bin Frank, bin Vater von 3 Kindern, das ist mir immer das Allerwichtigste, die Rolle als allererstes, auch die wichtigste für mich im Leben von meinen 3 Gremlins, wie wir sie hier zu Hause nennen. Was ich nebenher noch mache, ist Chief Revenue Officer bei SoSafe zu sein. Das mache ich jetzt, wie gesagt, im 5. Jahr. Bin also damit gesamtverantwortlich von allen Dingen, die in der Marketing-Organisation stattfinden, über, du hast es gesagt, SDRs, AEs, also alles, was in Sales passiert, Partnerships Management und Solution Engineering, Revenue noch daneben und dann natürlich alles, was im Customer Success stattfindet, also ohne so für die komplette Bowtie verantwortlich. Bevor ich das gemacht habe, durfte ich das 3 Jahre mehr oder weniger bei Staffbase machen, auch ein Unternehmen, was vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein wird im HR-Tech-Bereich, durfte ich da auch die Early Stage mit skalieren und das ist uns auch ganz schön gelungen. Und mein Handwerkszeug im SaaS-Bereich habe ich vorher bei Optimizely lernen dürfen. War damals so Poster Child der Silicon Valley Movement, damals mit Investoren wie Andreessen, Horowitz, Index und so weiter, durften wir da zusammenarbeiten. Damals habe ich das Europageschäft am Ende leiten dürfen, habe da mit wahnsinnig smarten Leuten gearbeitet, wo ich heute immer noch das stärkeres Netzwerk habe. Von Haus aus bin ich eigentlich mal ein Bank-Azubi gewesen, habe mich dann irgendwie durch in Aachen, habe ich in der FH studiert, da war ich diese Woche auch und durfte nochmal einen Gastvortrag halten. Ist immer so ein bisschen erdend, wenn man da nochmal zurückkommt an seine Wurzeln. Habe dann aber 7 Jahre so wirklich Bankausbildung und dann da so ein bisschen gearbeitet, mich durch verschiedene Vertriebsrollen geflügt, durch noch 2, 3 andere Companies durch, kann man alles bei LinkedIn mal nachlesen. Und habe mich quasi von unten versucht, immer so ein bisschen hochzuarbeiten und immer eigentlich mit einem starken Sales-Fokus.
Sehr, sehr spannend. Ich finde, man merkt es bei so 2, 3 Leuten auch. Patrick Krümpi beispielsweise, ich glaube, hat Versicherungs, ich weiß gar nicht, wie das in der Schweiz heißt, ne, aber so Versicherungsdude quasi gelernt. Ich komme beispielsweise auch aus der Finanzberatung und habe da so damals irgendwie Vertrieb gelernt und dann gemerkt, hey, ist zwar nicht mein Weg, aber die Dinge, die du da gelernt hast, das ist ja schon eine ganz geile Schule, die dann sich gut anwenden lässt auf auch B2B-Sales.
Absolut. Absolut. Und ich finde auch, du lernst dann da, ich meine, das ist ja eine konsistente oder Konstante im Sales, dass du ganz, ganz viele Leute immer findest, die irgendwie sich sehr schwer tun, zu sagen, dass sie im Vertrieb arbeiten. Also was habe ich schon irgendwie, wir haben jetzt auch so Call-Recordings bei uns, da höre ich schon mal rein, was da sich alles die Leute vorstellen als Projektleiter und als irgendwie Business-Developer und so weiter, ne? Und wo ich immer denke, so macht euch doch ehrlich. Also es ist ja irgendwie... Ihr seid ja mit dran schuld, dass irgendwie in Deutschland keiner Vertrieb irgendwie machen will, weil wenn sich keiner da mal irgendwie outet und sagt, ich bin eigentlich im Vertrieb, ja, auch gerne, machst du auch wirklich gerne, dann wird sich das auch nicht ändern. Ich bin aber immer gesagt, ich bin gerne im Vertrieb. Bin da auch immer gerne gewesen, hab immer geschätzt, so die CV-Flauen irgendwie immer irgendwie Richtung Beratung und alle möglichen anderen Richtungen abgebogen sind. Das gibt ja manchmal hier und da einen kleinen Vorteil, wenn du dann sozusagen da irgendwo anlandest. Also ich bin immer gerne gewesen.
Geht mir genauso. Ich glaube, das ist aber auch einfach auf der einen Seite so ein Thema, hey, irgendwie Sales ist halt so negativ belegt auf der einen Seite gesellschaftlich und du hast recht irgendwie, wir tun wenig dagegen, sondern unterstützen das, wie sagt man so schön, das Narrativ in gewisser Weise, dadurch, dass wir das dann eben auch einfach nicht sagen wollen, sondern wir sagen dann, ja, du hast gesagt, wir sind Business Development Manager, Projektmanager, whatever. Auf der anderen Seite, das ist eine gerne. Spannende Frage, weil Berater immer gerne. Banker zum Beispiel ist dann ja wieder ein vergleichsweise hoch angesehener Beruf und denkst dir, du machst ja eigentlich genau das Gleiche. Aber die Frage ist ja am Ende, ob es sich bei einem Kunden entsprechend auch so auswirkt. Wenn du dann Sales Manager im Profil stehen hast du auf LinkedIn oder I don't know. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Aber ich würde mir auch wünschen, dass wir ein bisschen mehr Stolz haben für das, was wir tun, weil im Endeffekt ohne Vertrieb funktioniert es halt nicht und Sales hilft halt.
Ich finde das immer sehr ertappend oder erhellend, irgendwie, wenn du dann in LinkedIn manchmal so ich bin ja auch für Marketing verantwortlich und mache das auch aus vollem Herzen, weil ich das auch mal studiert habe und auch meine 5 Jahre in der Agentur gearbeitet habe und so. Also bin da wirklich auch sehr, sehr dem Thema verbunden und auch über meine Frau, die auch in dem Bereich tätig ist und so, tauschen wir uns da echt viel aus. Aber ich finde es manchmal so, wenn du dann die Debatten gerade aus dem Marketing im bei LinkedIn verfolgst, ne, die sich dann irgendwie über die Sales-Pfosten und so unterhalten, ne, und die da wieder ihr Outbound-Zeug machen und dann kommen die Cases raus, ne, so wie ihr, hat mir wieder einer angeschrieben und dann guckst du mal, aus welcher Ecke die dann so das so machen, ne, und dann guckst du mal, von welchem Unternehmen das dann oft ist. Und dann guckst du da rein und siehst, ach so, ihr habt aber auch ganz viele Sales-Leute da bei euch, ne? Und ihr seid aber eigentlich darauf angewiesen, dass die auch irgendwie dann ihre Umsätze mit verantworten und dann, by the way, auch eure Gehälter bezahlen. Also das wird manchmal auch nicht ganz fair geführt, die Debatte, ne? Und da erhebt man sich mal schnell über Personen, die wahrscheinlich in ähnlichem Kontext in der eigenen Firma auch zu finden sind und die da wahrscheinlich auch wirklich sehr ähnliche Dinge tun, über die man sich dann da erhebt und da wird sich dann über Rechtschreibfehler geärgert oder erhoben und so weiter. Das finde ich immer manchmal, ne, nicht ganz fair und da gehe ich dann auch mal dazwischen und lasse da mal hier und da einen Kommentar ab. Aber das, naja, das nimmt man schon wahr.
Ist aber ein Thema, können wir gern auch später noch mal kurz abbiegen. Wenn es um das ganze Alignment geht, beziehungsweise Silo-Denken oder wie du es vielleicht auch zusammenbringst. Ich habe zum Einstieg für dich die Frage gefragt, die ich eigentlich für alle meine Gäste habe. Was denn aus deiner Perspektive für dich persönlich so die unbequemste Wahrheit ist im im Sales, vielleicht auch in gewisser Weise im Leadership, in deiner Rolle wie du damit umgehst.
Ich habe die Frage voll bekommen, habe mir auch mich ein bisschen damit befasst und versucht, zumindest mal darüber nachzudenken. Und ich glaube, man könnte das jetzt super sophisticated irgendwie ausdrücken, aber ich glaube, es gibt einfach im Sales keine Shortcuts. Es gibt keine, du liest es überall, wenn du die 10 Dinge nur super geil machst, dann kommst du auf jeden Fall immer hinten raus und dann bist du immer da im Target. Ich glaube, das ist alles nicht so. Sales ist ein Handwerk. Sales ist was du lernen zu müssen und lernen kannst und dann brauchst du viel Motivation und du brauchst viel Grit und Resilienz und so weiter, um es dann auch wirklich gut anwenden zu können. Und auch wenn es sozusagen viel Versprechungen gibt, das ist doch alles viel, viel besser und smarter und musst du nur hier und da kommt die AI ins Spiel und so weiter und so fort, ist, glaube ich, die unbequeme Wahrheit, dass das nicht stimmt, sondern es ist harte Arbeit. Und so wie du wahrscheinlich auch in anderen Handwerksberufen hart arbeiten musst, um zum Ziel zu kommen, ist es bei Sales auch so. Ist auch wiederum, wenn du es von einer Seite aus betrachtest, eine Stärke. Ne? Also da kannst du, glaube ich, auch mit dem Grid, den du vielleicht dann hast, dich auch in Bereiche vorarbeiten, die du vielleicht sonst nicht gesehen hättest und die vielleicht sonst nur schwer zu kriegen sind. Aber das ist, glaube ich, die unbequeme Wahrheit für viele, dass es eben nicht mit bisschen Swagger, ein bisschen sozusagen, ich bin doch der früher in der Party auch in der Mitte stand und irgendwie der die coolen Sprüche drauf hatte und ich bin doch eigentlich immer der Klassenclown gewesen, also gehe ich ins Vertrieb rein. Ne? So was lernst du in vielen Interviews? Ich kann ja gut mit Menschen, denen sage ich immer so, hör mal, also ohne den Kollegen wirklich auf die Füße treten zu wollen, aber es gibt viele Jobs, wo du gut mit Menschen sind. Die Pflege braucht Leute, es gibt viele Orte, wo du damit wirklich sehr gut anlanden kannst. Aber es braucht auch andere Skills noch im Vertrieb und das ist nicht nur sozusagen, ich bin gut mit Menschen.
Ja, zumal dieses Thema, ich bin gut in der Mitte stehend und kann gut reden. Ja, aber Sales ist ja eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was viele annehmen, was es ist. Es ist ja eher, ich kann gut fragen, ich kann vor allem gut zuhören und dieses Thema, ich sag's mal, connecting the dots, ne, die Dinge zusammenführen und am Ende dir helfen, die für dich richtige Entscheidung zu treffen. Beziehungsweise dich durch diesen Prozess zu navigieren, weil ich verstanden habe, du hast ein Problem und welches das ist.
Ich habe auf jeden Fall in meiner Karriere oft, nicht nur, ich habe auch sozusagen auch die charismatischen Kollegen gesehen, die wirklich sehr erfolgreich sein konnten. Ja. Ich glaube, es ist kein Ausschlusskriterium, aber ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Menschen gesehen, denen du jetzt auf den ersten Blick aus landläufiger Meinung, glaube ich, nicht angesehen hättest, dass sie im Vertrieb arbeiten. Und die waren auch überproportional erfolgreich. Ich glaube, das kann man schon festhalten. Ne? Es ist nicht nur das, was du da brauchst.
100%. Und was ich auf jeden Fall mitgehen würde, ist, ohne jeden Zweifel ist, es gibt halt keine wirklichen, wie du gesagt hast, es gibt keine Shortcuts. Es gibt keine vermeintliche Silver Bullet in dem Sinne. Also wenn es eine Silver Bullet im Sales gibt, dann sind wir diese Silver Bullet, weil wir entscheiden können, was wir tun, wie wir es tun, wie viel Effort wir reinstecken, welche Deals wir weiter vorantreiben, wie viel Zeit wir in unsere Weiterentwicklung investieren. Und weil wir vielleicht auch die Komfortzone verlassen und Dinge tun, die vielleicht nicht so angenehm sind.
Ich glaube, du kannst schon sagen, so wenn du die Kombination hast aus Grit und Effort auf der einen Seite und einer gewissen Bodenständigkeit eine gewisse Selbstreflexion zu haben Bodenhaftung zu behalten dabei und auch in der Lage zu sein, Dinge, die ich länger gemacht habe, mal zu hinterfragen und zu ändern und zu anzupassen, dann sind das schon gute Kombinationen. Ne? Irgendwie in Englisch sagst du Coachability und Humbleness oder sowas. Und das in der Kombination, ne, ist etwas, was meistens gut funktioniert. Und das Problem ist, oft mit Salesmenschen, die erfolgreich sind, die verlieren entweder das eine oder das andere oder beides. Und dann ist es halt ein bisschen schwieriger.
Definitiv. Ich habe mal so ein bisschen vorher rumgefragt, auch was vielleicht 2-3 Leute interessiert, wenn wir uns miteinander austauschen. Und ich glaube, so zwei Dinge, die aber rauskamen, wenn man es mal in Themen clustern würde, ist auf der einen Seite, hey, ich habe es eigentlich schon gesagt, es gibt wenig Unternehmen, die, ich glaube, diese Größe erreicht haben aus dem Dachraum. Und entsprechend bist du natürlich als CRO federführend oder natürlich mit deinem Team, aber mit dafür verantwortlich, dass dieses Wachstum miterlebt. Auf der anderen Seite, ich glaube auch so den Karriereweg von dir, der für dich vielleicht vollkommen normal wirkt, aber der wirkt von außen natürlich auch als etwas, was zumindest mal nicht alltäglich ist, sagen wir es mal so. Bedingt vielleicht das Unternehmen, Fair. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich signifikanten Einfluss darauf genommen. So, hast du dir vorher überlegt, hey, ich habe Bock, CEO zu werden? Oder wie hat sich das für dich in deiner Karriere so entwickelt?
Also ich kann das ein bisschen witziger sagen. Als ich an der Bank angefangen habe, habe ich mal immer gesagt, ich will mal tierisch reich werden. Deswegen gehe ich in die Bank, die haben schon Geld. Irgendwie so, ne? Da wird dir bestimmt irgendwas abfallen für mich. Ne? Das war irgendwie der sehr naive Ansatz damals, als irgendwie jemand aus einer Arbeiterfamilie kommt. Der erste irgendwie gewesen, der bei uns irgendwie von meinen Geschwistern irgendwie dann die Uni besucht hat, also die FH besucht hat damals, das war für uns schon viel. Und so da habe ich gedacht, da gehst du hin und dann kannst du bestimmt super schnell Karriere machen. Hab dann gelernt, da kannst du gar keine Karriere machen. Hab ja viele Kollegen, die heute immer noch da sitzen, in einer ähnlichen Rolle eigentlich, wie ich sie damals da vielleicht auch gehabt hätte. Und hab dann gedacht, okay, ich möchte eigentlich irgendwie Verantwortung übernehmen und bin dann immer in Rollen reingestolpert, wo irgendwas aufgebaut wurde. Und das habe ich für mich dann irgendwann festgehalten und gesagt, okay, wenn du das machst, dann ist immer Platz da auch für dich selber und da kannst du irgendwo reinwachsen und dann kommst du wahrscheinlich schneller irgendwo hin, wo du hin willst, als wenn du so, in traditionellen Unternehmen unterwegs bist. Und das habe ich mir, glaube ich, relativ früh in meinem Playbook geschrieben, gar nicht so richtig wissend, dass das jetzt irgendwie das Ding ist, damit zumindest damals, als ich es gemacht habe. Aber das hat mir immer Spaß gemacht. Und so bin ich in die ersten Rollen reingekommen, wo ich dann eigentlich auch immer so in der IC-Rolle noch angefangen habe und dann in Verantwortung gestolpert bin, weil es dann immer hieß, ja Mensch, irgendwie brauchen wir jetzt einen, der hier vorturnt und sag mal, so, hast du das schon mal gemacht irgendwo? Ja, ich habe schon mal ein Basketballteam geleitet. Ja, guck mal, bist doch schon mal hier ganz, ganz gut geeignet, mach doch mal. Und wenn du dann lernst, dass du relativ schnell in solchen Rollen eben Erfolg zeigen musst und es gibt ja immer irgendwie einen, der ein Problem hatte und der dann irgendwie denkt, du bist die Lösung dafür. Und wenn du dem relativ schnell durch Zahlen, Daten, Fakten beweisen kannst, dass das irgendwie nicht die schlechteste Idee war, kommst du weiter. Und ich habe nie wirklich nach weiter mich orientiert, sondern immer nur geguckt, okay, wie kann ich möglichst hart gegen irgendwie die Anforderungen, die ich da gerade habe, die war bei Optimizely anders, die war bei Staffbase anders, die war bei Arte Internet damals auch schon anders. Aber immer so zum überlegt, was wirst du hier bewertet und wie kann ich möglichst hart dagegen abliefern? Das hat mich irgendwie immer weitergebracht. Aber ich habe, wenn du mich bei Arte Internet gefragt hättest, willst du nicht irgendwie in zwei Karrierestationen mal SVP sein irgendwie oder in drei CRO? Ich glaube, damals gab es noch keine CROs, ne? Ich bin ja schon ein bisschen älter. Das war nie der klare Karriereweg. Ich habe eher mal geguckt, so, okay, was wird da eigentlich gebraucht? Warum haben die jetzt gerade gesagt, ist auch was mein damaliger Chef bei Optimizely, der Matt Althauser, der dann damals noch später CEO bei Amplitude geworden ist, mich damals geheiratet hat, der auch gesagt hat, Frank, weißt du, wir haben hier ein Problem. Weil ich gefragt habe, sag mal, Matt, was muss ich denn tun, damit ich in 6 Monaten immer noch da bin? Und der hat gesagt, also, wir haben hier ein Problem, dafür bist du da. Lerne das Problem und löse es für uns, dann bist du auch länger als 6 Monate da. Und das habe ich mir so verinnerlicht und trage ich bis heute eigentlich mit mir rum.
Weiser Satz, den hat bei uns Matt Rosenberg, der war damals CEO von Eventbrite, habe ich gesagt. Der hat es, glaube ich, ausgedrückt als Love the problem, not the solution. Also genau dieses Thema. Und ich glaube, das Zweite ist, was ich glaube, da auch rauskommt aus dem, was du gerade vielleicht im Nebensatz erwähnt hast, ne? Aber dass dir jemand diese Chance gegeben hat, ist, glaube ich, etwas und vielleicht auch diese Leichtigkeit, mit der das jemand gemacht hat. Also du hast mal ein Basketballteam geführt, mach doch mal hier bei uns Leadership. Ist vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig, fair, weil eine hohe Verantwortung. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, etwas, was ich zumindest von außen wahrnehme, was ich bei euch auch sehr konsistent sehe, dass ihr intern viel promotet und unterstützt. Also ich hatte mit Fabio drüber gesprochen, der ja auch irgendwie vom Sales Enablement Manager zum Lead ist. Jetzt ist er, korrigier mich, Senior Director für irgendwie 100 SDRs, 100 plus. Dass du viel Wert darauf legst, eben auch dein Team intern zu fördern, was, glaube ich, auch für den Erfolg der Company und dann auch für die, vielleicht auch die Dauer, wie lange die Leute da sind, signifikant ist.
Ich habe zumindest gelernt, in meinen Leadership-Rollen kommt es auf eine Kombination von zwei Dingen an, aus meiner Sicht. Gerade im Vertrieb, oder vielleicht sind es drei. Also es ist auf der einen Seite, dass du mittust, also dass du nie sozusagen den Kontakt verlierst zu dem, was du da eigentlich machst. Also dass du weißt, wovon du redest, dass du selber, und das ist für mich heute manchmal echt schwierig, weil die Organisation irgendwie groß geworden ist und da einige Leadership-Levels jetzt dazwischen sind, aber ich versuche das trotzdem. Also dass du einen pragmatischen Ansatz zu Leadership hast, dass du dich trotzdem damit auseinandersetzt, was ist eigentlich Leadership Also was ist jetzt an meiner Rolle anders, als wenn ich jetzt irgendwie in einer IC-Rolle bin oder wenn ich irgendwie in einer Sales-Rolle bin? Wie baue ich Vertrauen da auf? Wie wird es aufgebaut? Wie wird es verloren? Ne? Vertrauen wird irgendwie in Tropfen gewonnen und in Eimern verloren. Das ist so wie was, wenn du das als Leader kapiert hast, dann weißt du, was du brauchst, um vorwärts zu kommen. Das sind so die Dinge, die mir wichtig sind. Und die dritte Komponente ist wahrscheinlich, dass ich so ein bisschen, dadurch, dass ich selber nicht irgendwie die hohen Weihen aus Universität oder ähnlichen irgendwie großen, großtrabenden Rollen hatte, als ich es angefangen habe. Ich kam von einer kleinen Aachener Agentur, dann habe ich bei einem kleinen französischen SaaS-Startup gearbeitet. Ich bin nie sozusagen konnte nie viel Ex irgendwas in mein LinkedIn-Profil schreiben. Finde das auch irgendwie heute aus heutiger Sicht auch nicht wirklich toll, wenn man das machen kann oder tut. Aber musste mich immer so ein bisschen reinarbeiten. Deswegen habe ich früh den Respekt verloren vor Leuten, die gesagt haben, ich war hier schon 10 Jahre bei you name it, ne, Oracle, Microsoft, irgendwas. Weil ich glaube, da hast du eigentlich nicht das gelernt, was du in so einer Rolle brauchst, sondern im Gegenteil, es steht dir wahrscheinlich eher sogar noch im Weg. Und deswegen mag ich es eigentlich viel, viel mehr, wenn Leute irgendwas beweisen wollen. Wenn sie irgendwo hinwollen, wenn sie einen klaren Auftrag haben sollen, das ist eigentlich der nächste Schritt. Also da möchte ich eigentlich hin, da möchte ich auch beweisen, dass ich das kann. Anstatt zu sagen, das habe ich schon dreimal gemacht, würde ich mal sagen, okay, wenn du es schon dreimal gemacht hast, warum willst du es das vierte Mal machen? Also das ist ja irgendwie jetzt nicht besonders ambitioniert. Und das sind so die drei Dinge, auf die ich gucke, wenn ich irgendwie Leute versuche zu finden, also haben die das, haben die das verstanden? Weil das ist halt das, was wir brauchen im Sales, vor allem in dem, wo wir unterwegs sind, nämlich in diesen schnell wachsenden Strukturen, Leute, die kapieren, dass es halt darauf ankommt, nicht was in 3 Jahren hier passiert oder nicht was in Zweifel in 18 Monaten passiert, sondern was passiert jetzt im Quartal? Was passiert diesen Monat? Was können wir morgen tun, was irgendwie uns jetzt morgen hilft, besser zu werden? Was hilft uns dabei, irgendwie das jetzige Quartal gut abzuschließen? Weil wir alle wissen, wenn wir das gut machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nächste Quartal gut abschließen, proportional höher, als wenn wir irgendwie das versenken und dann sagen, ja gut, wir wärmen uns ja gerade erst auf, wir sind ja gerade erst irgendwie, wir müssen ja unsere Struktur erstmal bauen und unseren ICP definieren und so weiter, bevor wir da irgendwie losgehen. Und ich weiß, das ist ein bisschen kontrovers, die Meinung irgendwie in der Sales-Bubble ist, aber das ist so, wie ich das...
Ich teile das komplett, weil ich glaube, das ist einer der Fehler, den ich häufig sehe, ist zu sagen, hey, guck mal, wir nehmen hier diesen Sales Manager, der hat das bei Google gemacht, bei Salesforce gemacht oder bei welchem anderen Multibillion-Dollar Blue-Chip. Es ist einfach was anderes. Da bist du halt einfach verwaltend in Prozessen, mein Gefühl, ohne dass ich da gewesen bin, und kannst halt wenig gestalten. Und ich mag die Einstellung zu sagen, hey, warum willst du es nochmal machen? Versus, hey, in der Aufgabe ist genug Wachstum drin, genug Potenzial drin, genug Herausforderung drin, dass du das, was du gesagt hast, mit neuen Einflüssen, einem neuen Umfeld, mit einer neuen Herausforderung zusammenbringen kannst.
Ich glaube, zumindest habe ich das in meiner Karriere oft erlebt, dass du zumindest da mehr Drive erlebst. Du erlebst einfach mehr Ambition, du erlebst mehr Hunger auf sozusagen das, was sozusagen du erreichen kannst, wenn du Leuten eine Chance gibst. Und wenn du das andere, was dir natürlich fehlt, und das natürlich auch da ist, die Erfahrung, die du natürlich auch brauchst, sozusagen, du wirst natürlich nicht jeden Fehler irgendwie nochmal wieder. Und dafür habe ich dann immer versucht, in Key-Positionen Leute zu holen, wo ich wusste, die haben sowas schon mal gemacht, die haben aber auch trotzdem eine Bodenhaftung, die wissen trotzdem, worauf es ankommt und ein kleines Ego. Um dann sozusagen so ein bisschen Guardrails zu schaffen. Ne? Auch ein Fabio, ohne dass ich mir jetzt irgendwie irgendwas will, glaube ich, profitiert davon, dass es da noch ein paar andere Figuren rund um ihn herum gibt, die er mal fragen kann und wo er sich irgendwie orientieren kann, die dann da so hier und da mal eine Hilfestellung anbieten. Und sei es ich oder sei es irgendwie andere Menschen bei uns in der Organisation, die dann halt da auch schon da sind auch. Ne? Also du kannst es nicht der Organisation nur so bauen.
Keine Frage. Wo holst du dir beispielsweise Support? Wir hatten eingangs so den Satz, du hast es gesagt, ne? Wenn man da oben ist, wird es irgendwann einsam. Wie ist da deine Perspektive drauf? Auf der einen Seite vielleicht durch Support, den du persönlich hattest, aber auch welchen Rat würdest du da vielleicht jemandem geben, der eben in dann so eine neue Position reinwächst?
Ist eine gute Frage. Und in der Tat, ich habe gesagt, ne, da oben ist das immer so was mir schwer über die Lippen kommt, aber man wird schon in Führungsposition sondern einsam, weil du natürlich auf der einen Seite viel Erwartungshaltung hast, du hast viele große Versprechen entweder bekommen oder abgegeben, warum sozusagen was jetzt passieren muss. Und letzten Endes kannst du oft nicht die Transparenz auf die Challenges geben, die du gerade irgendwie vor dir hast, mit deinem kompletten ohne dass du vielleicht Verunsicherung auslöst oder dann irgendwie Leute sagen, was ist denn jetzt da los oder haben wir jetzt da irgendwie das falsche Thema oder so. Und das macht dich dann schon mal ein bisschen einsam. Und ich habe wenige Menschen um mich rum, wo ich reflektiere oder wo ich auch sozusagen mir Meinungen hole. Weil da einfach nicht viele sind. Du hast ja auch irgendwie, ne, ich habe eingangs gesagt, 3 Kinder, man versucht ja auch noch ein paar andere Dinge im Leben zu machen. Das heißt, versucht das sehr punktuell. Muss sagen, dass meine Frau sehr gut sozusagen zur Seite steht, oft mit Rat. Aber auch wenn ich zum Beispiel hier bei Social überlege, dann ist Niklas Hellemann irgendwie jemand, mit dem ich mich sehr, sehr gerne austausche zu diesen Dingen, unser CEO oder auch unser CFO. Ne, wenn du dann sozusagen auf der, Niklas nicht, der ist natürlich noch eine deutliche Stufe über mir, aber wenn du sozusagen auf einer ähnlichen Ebene bist, wo du jetzt andere Business-Themen hast, dann ist das total cool, wenn du Leute hast, die von der anderen Seite auf dein Problem schauen können, ne, und die dir da schon mal so ein bisschen Hinweis geben. Aber ich habe auch außerhalb Leute, vor allem Leute, mit denen ich damals bei Optimize zusammengearbeitet habe, die sich dann in alle möglichen Richtungen entwickelt haben, mit denen ich mich immer noch mal irgendwie austausche. Habe eben Matt angesprochen, es gibt noch Travis Bryant, der bei uns damals dann SVP Sales war, mit dem ich mich immer wieder noch mal gerne austausche. Und auch hier und da sitze ich mal mit jemandem aus unserer Bubble, was weiß ich, Julius oder so, wir telefonieren ab und an mal und klar, da gibt's.
Ich finde das auch total schlau und wichtig, ne, dass man sich selber auch sagt, hey, ich muss das erstens nicht alleine machen, so, auch wenn ich vielleicht in meiner Position erstmal alleine bin, weil es gibt viele AEs, die im gleichen Team sind, die sich untereinander austauschen können. Sobald du Führung hast, bist du eigentlich in einer gewissen Situation, dass du immer Herausforderungen hast, die vielleicht nur dein Team betrifft. Auch wenn du jetzt unterschiedliche Märkte betreust und je weiter du dich entwickelst, desto normaler wird es halt auch, sich außerhalb seines Unternehmens im Zweifel Support zu holen. Das mögen Mentoren sein oder vielleicht Advisor, Peers, aber zum Beispiel auch mit einem Coach zu arbeiten oder sowas, der einfach dir hilft, die schneller die eigene Perspektive, den eigenen Horizont zu erweitern, um eben zu gucken, wie kann ich bestimmte Situationen einfach navigieren. Einfaches Beispiel, ich habe es gerade auch gemacht. Ich habe vor ein paar Monaten meine ersten Interim-Management-Rollen gemacht. So. Und natürlich ist die Erwartungshaltung an dich, dass du in kürzerer Zeit genau das gleiche Ergebnis lieferst, auf der einen Seite, wie jemand, der Vollzeit da ist. Auf der anderen Seite ist das offensichtlich nicht möglich. Das heißt, du musst eben anders priorisieren. Bin fairerweise auch erstmal in die gestreckte Gerade gelaufen, dass ich versucht habe, alles auf einmal zu machen. Aber dann eben jemanden zu haben an deiner Seite, mit dem du reflektieren kannst, du sagen kannst, hey, nee, guck mal, worauf fokussierst du dich? Was priorisierst du? Wie navigierst du vielleicht auch das Erwartungsmanagement an dich? Wie hältst du auch dein Team accountable? Weil du bist ja nicht immer da. Du musst ja Dinge einfach anders machen. Das halt, und auch vorher dann an Leadership-Rollen sich da einen Coach zu nehmen, mit dem du halt arbeitest, war für mich immer mit das Smarteste, was ich machen konnte.
Ich hab dafür länger gebraucht, dass du. Ich musste das noch irgendwie ein bisschen mehr lernen, dass man sich da irgendwie, dass man nicht per Default erstmal davon ausgeht, dass man die beste Antwort schon selber hat und dass man da auch sich so ein bisschen Sounding Board holt. Habe aber vor allem in den letzten 18 Monaten sehr davon profitiert, zum Beispiel mit dem Robert Gimmel zu arbeiten, der in einer ähnlichen Rolle war wie ich und der mir da sehr helfen konnte, hier und da Dinge anders zu bewerten oder auch mal einen anderen Punkt zu sehen. Und gar nicht so sehr jetzt nur irgendwie, wo du sagst, das ist jetzt mein strategisches Problem hier Nummer eins und was wäre jetzt irgendwie der richtige Ansatz oder hast du da ein Tool oder irgendwas für, sondern wirklich ein Sounding Board zu haben, ne? So seine eigenen Gedanken mal zu reflektieren zu können und mal eine andere Meinung angeboten zu bekommen, war das für mich echt total hilfreich würde das auch jedem empfehlen, das wahrscheinlich irgendwie zu tun. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen länger dafür gebraucht, um da anzukommen. Habe aber auch in der Company ein paar natürlich Alliierte, mit denen ich da immer wieder mal irgendwie da die und wirklich auf allen Ebenen, ne, wo du dich dann mal austauschst und mal versuchst, dir mal dir meine Meinung einzuholen. Und glaube, wir haben auch eine Organisation geschaffen, wo ich auch noch Menschen habe, die auch auf allen Ebenen mir in der Lage sind zu sagen, so Frank, nee, also das war eigentlich scheiße und das wollten wir so nicht machen. Und da war das auch von dir jetzt nicht sonderlich hilfreich. Und das ist was auch hilft.
100%. Ich hatte einfach das Glück, muss sagen, dass ich zwischen meiner ersten Führungsposition und meiner Rolle bei Eventbrite, in der ich das schon ein bisschen gemacht habe, bei einem Coaching-Startup war und ich einen Coach an meiner Seite hatte, einfach als Enterprise AI, damit wir natürlich unser Produkt selber in gewisser Weise in Action erleben und die Vorteile von Coaching einfach kennenlernen. Und so hat sich's einfach entwickelt. Also lustigerweise Teil der Story ist, ich habe das Unternehmen dann nach, ich glaube, 5 Monaten verlassen durch die Hilfe mit dem Coach, weil wir gemerkt haben, hey, es ist einfach die falsche Rolle und der falsche Weg. Und ich bin dann zu BookingKit damals danach. Aber für beide Seiten natürlich trotz unterm Strich besser. Und da habe ich halt den Vorteil kennengelernt. Und als wir dann in die Pandemie geschlittert sind, dann ab dem Zeitpunkt habe ich halt eigentlich immer mit einem Coach gearbeitet und ich habe ihn auch einfach fairerweise meistens selbst finanziert, weil ich gedacht habe, hey, das ist halt Invest in meine Entwicklung und würde sagen, das sind schon mit die besten Investments gewesen.
Ich mache das auch nebenher ein bisschen, dass ich versuche, hier und da das eine oder andere Unternehmen zu beraten oder auch, kannst ja Unternehmen nicht, Personen zu beraten, die gerade Gründer oder so, die in ähnlichen Rollen sind. Mir hilft das auch selber, weil sonst, ich habe das auch eingangs zu dir gesagt, ne, ich war letztes Jahr, war ich mit Julius, hat er mich angerufen und gesagt, ich habe einen Talk auf der Hinterland, irgendwie kommst du mit dazu, wird eine coole Runde, und ich sagte, was ist die Hinterland? Outete mich in dem Moment natürlich als ein absoluter Vollidiot, und sorry an die Kollegen von der Hinterland, ne? Ich war wirklich maximal ignorant, weil du so sehr in deiner Operator-Rolle drin stehst, dass du echt unter den Stein kommst, ne? Und nichts mehr mitnimmst. Und durch die Arbeit, die ich dann hier und da so in Randzeiten mit dem einen oder anderen Unternehmen machen kann, wo ich vielleicht dann auch eine Boardverantwortung oder ähnliches habe, hilft dir das total, auch nochmal selber noch einen Input zu kriegen. Was ich nur merke, ist, ich bin ein wahnsinnig schlechter Coach. Ich kann gar nicht fragend führen oder nur eine andere Perspektive anbieten oder so, weil du hängst zu sehr in diesen Fragestellungen drin und sagst, hey, musst du das machen? Und damals haben wir das gemacht und das kannst du so auf gar keinen Fall machen, was ja eigentlich der Coach nicht machen sollte, ne, sondern immer nochmal eine andere Meinung anzubieten. Das kann ich immer nicht. Da bin ich total schlecht drin, aber irgendwie gibt es trotzdem eine gute Symbiose zwischen den Menschen, mit denen wir da häufig dann irgendwie zusammen mit denen. Das ist schon eine Weile lang mit mir. Das klappt dann trotzdem irgendwie ganz gut, auch wenn ich diese klassische Coach-Rolle nicht schaffe.
Was aber eine spannende Frage aufbringt, weil du hast gerade gesagt, auf der einen Seite, man hängt dann vielleicht stark in der eigenen Organisation, im eigenen Kopf, in den eigenen Prozessen und dem, was man wie man die Dinge eben macht, vielleicht auch in den eigenen Herausforderungen. Auf der anderen Seite ist es gesagt, so drumherum passiert halt viel. Wie schaffst du es, vielleicht unabhängig, ob intern oder extern, aber trotz alledem vielleicht auch neben dem strategischen Fokus, den du ja in deiner Rolle hast, trotzdem mitzubekommen, was in der Organisation wirklich funktioniert und was nicht. Weil du hast gerade gesagt, in so einem Nebensatz, wir haben das damals so gemacht. Jetzt ist ja Sales unfassbar schnelllebig. Und irgendwie das, was letzte Woche funktioniert hat, funktioniert teilweise diese schon nicht mehr so gut. Wie schaffst du es da, die Balance zu wahren und auch dran zu sein und zu verstehen?
Also auf jeden Fall nicht, indem ich glaube, dass ich es immer besser weiß. Und vor allem auch nicht, indem ich glaube, ich kann an allen Stellen immer der Impulsgeber sein. Sondern ich glaube, was du in der Rolle lernst, ist, dass du gewisse Dinge sehen kannst, die andere der Leute nicht sehen. Weil sie wahrscheinlich sehr nah an ihrer Challenge dran sind, nah an dem Problem dran sind, was sie gerade versuchen zu meistern. Und da hast du gerade in so einer Revenue-Rolle, die ja nochmal, ich bin ja keine klassische Sales-Leader-Rolle, Sales-Leader bei uns ist der Daniel und andere, die irgendwie da Verantwortung haben. Ich bin da dann nochmal irgendwie in dieser Revenue-Rolle und tanze da irgendwie so auf diesen verschiedenen Hochzeiten immer oben rum. Aber das gibt dir eine ganz andere Perspektive und der Vorteil ist, wenn du ein gutes Auge für sowas hast, dann siehst du Dinge sehr schnell und kannst dann sehr schnell Impulse setzen. Was du nie machen kannst, ist zu sagen, pass mal auf, ich habe dieses Marketingproblem da gesehen, jetzt holt ihr euch bitte genau dieses Tool hier und diese Person da rein und dann ist das Problem morgen gelöst. Und dieses Know-how kann ich nicht haben, vielleicht kann ich es haben und ich bin irgendwie zu blöd. Also ich habe es auf jeden Fall nicht. Erlebe trotzdem, dass wir oft in Gesprächen relativ schnell Änderungen hinkriegen und andere Dinge ansetzen, wenn ich Impulse setze und meistens die Antwort, was zu tun ist oder wie es jetzt besser gehen kann, aus dem Team kommt. Meistens sagen sie, ich habe ja ein anderes Tool. Haben wir das mal angeguckt? Ach nee, cool, guck mal, das könnte ja irgendwie funktionieren. Oder haben wir das mal versucht? Oder ich habe diesen Ansatz bei einem anderen Unternehmen gesehen, du hast uns den auch mal versuchen. Und dann brauche ich eigentlich, und dabei lerne ich dann auch wieder, ne? Dann lerne ich auch wieder, dass irgendwie das eine Tool mal ausprobiert wird und das mit dem anderen AI-Ding mal gearbeitet wird und so weiter. Und ich bin dann eher derjenige, der irgendwie versucht, Dinge zu erkennen, die vielleicht nicht optimal funktionieren oder auch gerade so im Zusammenspiel mit anderen Abteilungen dann auch Dinge nicht funktionieren. Das ist ja, glaube ich, auch diese Revenue-Rolle, die du dann haben kannst, ne, wenn du sehen kannst, okay, eigentlich ist das hier, ne, ich habe eben gesagt, Bowtie, irgendwie arbeiten wir alle an dem gleichen Ding, aber irgendwie dann doch nicht. Und dass du dann Dinge siehst, die dann manchmal besser funktionieren können.
Ohne jetzt ein Fass aufzumachen, gibt es aus deiner Sicht eine Art System, wie du eine anständige Art von Alignment über die Teams hinbekommst? Weil es ist ja irgendwie so der ongoing struggle, den ich immer wieder höre. Auch gestern mit einem ehemaligen Kollegen von mir Podcast aufgenommen, Daniel, der irgendwie aus dem Marketing kam und jetzt eine Werbeagentur im Prinzip hat, beziehungsweise für Social Ads, der immer schon sehr nah dran war und versucht hat zuzuhören und zu verstehen, was wir machen und umgekehrt auch. Und ich habe es bei Bucken Kid damals auch irgendwie hinbekommen, aber trotzdem hast du ja immer so einen gewissen Clinch anstatt so ein Zahnrad, wo alles übereinander greift. Zumindest meine gefühlte Wahrnehmung. Obwohl wir eigentlich alle in der Theorie dasselbe Ziel haben. Vielleicht mehr in der Theorie, in der Praxis vielleicht oft noch nicht, aber.
Ich habe es leider nicht gefunden. Ich kann es auch nicht sagen, dass ich, also es ist ein iterativer Vorgang in dem Versuch, irgendwie besser zu werden. Es gibt diesen schönen Einspieler bei Fest und Flausch, ich weiß nicht, ob du es hörst, ne, hier ein Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Da gibt es diesen schönen Einspieler von diesem nordischen Polizisten, der irgendwie sagt, so, ja, ich kann eigentlich gar nicht, ich bin Polizist hier, aber ich kann gar nicht den Anspruch haben, irgendwie die perfekte und so. Ich kann nur versuchen, irgendwie ein bisschen, also jeder, der das kennt, weiß jetzt, wovon ich rede. Ich kann nur den Versuch versuchen, so die Menschen irgendwie mit näher zu bringen und den Status quo so halbwegs aufrechtzuerhalten. Und das öffnet mir manchmal mein Herz. Wir können vielleicht nachher eine Show Notes irgendwie diesen Einspieler mal bringen oder so, wenn die Leute das nicht kennen. Aber so, das öffnet mir manchmal mein Herz, weil das fühle ich. Ne? Also ich kann auch nur versuchen, in jedem Einzelfall, den ich dann wieder sehe, irgendwie zu versuchen, die Leute wieder zusammenzubringen und denen auch ihre Perspektive mal aufzuzeigen, wo, in welchem Video sie gerade gefangen sind und warum die jetzt mit dem Finger nicht auf den anderen zeigen sollen. Ein kleines Beispiel hatte ich gestern erst, da haben wir versucht, jetzt irgendwie gerade bei uns unser Forecasting, was Upsells angeht, irgendwie zu verbessern. Und wir haben unser Prozess, sieht so aus, unsere Customer Success Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, Opportunities mit unseren Kunden zu generieren und Potenziale zu erkennen. Und dann ist der Account Executive, der dann das Ding übernimmt und mit dem Kunden dann zusammen abschließt. So, jetzt versucht da mal einen Forecast drauf zu bauen. Ne? CS-Organisation wird natürlich auch irgendwie drauf incentiviert, das möglichst gut und häufig zu machen. Aber der Abschluss liegt woanders. Der macht aber noch andere Dinge. So, da hast du schon den Zielkonflikt mit eingebaut, ne? Dass irgendwie Leute miteinander zusammenarbeiten sollen. Aber der eine sagt ja, aber der muss doch eigentlich. Und die andere hat dann gesagt, ja, aber wenn die nicht machen, weiß ich ja nicht, was ich hier angeliefert kriege. Und das ist natürlich vom Ding so gebaut, dass da ein Konflikt drin steht. Aber trotzdem funktioniert es natürlich am besten, wenn die einfach mal versuchen, ihre Position zur Seite zu schieben, auf das Problem eigentlich zu gucken, was da passiert, und da eine Lösung für zu finden. Ne? Und das kann ich dann immer mal helfend irgendwie eingreifen und sagen, jetzt räum doch mal irgendwie kurz mal zur Seite, dass der eigentlich sollte und du eigentlich schon müsstest, sondern was ist denn eigentlich das Problem, was wir haben? Und versuch da doch mal eine Lösung für zu finden. Und damit kommst du einen Schritt vorwärts. Und wenn du das immer tust, an diesen ganzen Sollbruchstellen, die da liegen, Marketing-Handover auf SDRs, SDRs zu AEs, AEs müssen das abschließen, dann kommt der CS-Manager und sagt, was haben die da alles für einen Quatsch versprochen, können wir gar nicht liefern. Das sind ja überall immer die gleichen Dinge. Und dafür, ich glaube, für keinen dieser Sachen, und es gibt sich ja noch komplizierter, Enablement, die sagen, wie sollen wir Leute schulen, wenn die Manager nicht machen, der Solution Engineer sagt, ja, was soll ich hier Demos machen, wenn der AE das nicht vorher 50 vorqualifiziert hat. Der AI sagt ja, wie soll ich das vernünftig vorqualifizieren mit den 20 Opportunities, die ich habe, habe ich ja gar keine Zeit für und dann soll ich noch Salesforce pflegen. Das, du hast ja unglaublich viele von diesen Sachen, die auch alle in sich schon irgendwie eine Logik haben, warum das so ist. Und ich glaube, man kann immer nur versuchen, die Leute wieder ein bisschen näher zusammenzuholen, immer im Einzelfall versuchen, Ego aus dem Weg zu räumen und zu sagen, jetzt lass mal kurz auf das Problem gucken, was wir hier versuchen zu lösen. Lass dafür mal eine Lösung finden und dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Das habe ich noch nichts Besseres gefunden als das.
Im Endeffekt ist es das auch. Ich finde deinen Take mal spannend, so gerade das, was du gesagt hast, ne, ist so eine Situation, die nehme ich ja auch wahr. Also wir haben in der Revenue-Organisation, und jetzt sehen wir mal nur die Customer-Facing Revenue-Org, alleine so viele Ansprechpartner, die der Kunde im Laufe der Zeit sieht, mit so vielen Problemen. Und der Kunde denkt sich einfach nur, eigentlich will ich einfach nur ein einfaches Leben haben, hab aber hier schon irgendwie, das ist ja gerade gesagt, irgendwie einen SDR, einen AE, einen Solution Engineer, vielleicht kommt noch eine Leadership-Position mit rein für irgendwie, ne, dann einen Closing Call, dann vielleicht noch ein Onboarding, Customer Success, Customer Service, der hat irgendwie dann 7, 8 Leute kennengelernt und denkt sich ja im Endeffekt auch im Zweifel, hey, wo sind wir hier gelandet? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir den Kunden dann nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern aber auch das Risiko haben, dass wir zu sehr auf uns optimieren.
Das stimmt total. Aber eine Perspektive, die dabei fehlt, ist die Kundenperspektive, die keiner sagt. Nämlich, was der Kunde auch gerne möchte, ist, er möchte ein super innovatives Produkt haben, was am besten Fall irgendwie wirklich groundbreaking ist und was wirklich substanziell besser ist als irgendwas anderes, was er einkauft. Er will wirklich sozusagen the cutting edge haben. Er möchte gerne sozusagen wirklich das Beste haben. Wenn ich das Beste aber aussuche, wähle ich normalerweise ein Unternehmen aus, was stark wächst. Und wenn ich ein Unternehmen habe, was stark wächst, kommst du genau nämlich in diese Probleme, dass du halt nicht den einen Ansprechpartner über die ganzen Jahre irgendwie anbieten kannst, weil die Kollegen auch wegwachsen wollen, die wollen auch vorwärts kommen. Und als Kunde musst du dich natürlich dann auch entscheiden. Du hast meistens die Wahl als Kunde. Du kannst meistens auch irgendeine Lösung nehmen, die eben nicht stark wächst, die eben nicht so schnell und dynamisch unterwegs ist. Die willst du aber normalerweise nicht. Und deine Einkaufsprozesse sind genau darauf ausgelegt, nämlich genau die zu finden, die am besten sind und die genau an diesen ganzen Parametern irgendwie gut sind. Das Problem ist nur, wenn das alle machen, ne, dann werden immer die ähnliche Firmen ausgewählt, die kriegen dann viele Kunden. Ja, wie soll das gehen? Ne? Also das ist natürlich auch der Einzelkunde, den verstehe ich total, dass er das eigentlich nicht will. Aber was der Einzelkunde trotzdem gerne will, ist sozusagen die dynamische, super schnell wachsende Lösung zu haben. Ja, wie willst du das lösen? Das ist schwer zu lösen.
Ja, und ich glaube, auf der anderen Seite die Frage, will der Kunde das wirklich? Oder also ja, wenn du jetzt sagst, hey, von allem, was du gesagt hast, würde ich sagen, rational, ja, natürlich. Die Frage, weiß der Kunde das in der Form, weil am Ende hast du ja mehrere Anbieter, die wahrscheinlich in einem ähnlichen Segment immer wieder auftauchen, die ähnliche Themen haben. Und dann wird, glaube ich, auch Kauferfahrung in der heutigen Zeit irgendwie zum Gamechanger. Ne? Und vielleicht ist die Lösung auch einfach zu sagen, hey, wir können ja viele Ansprechpartner haben, aber im Endeffekt brauchst du halt eine Person, die es gut orchestriert und dem Kunden eben durch diesen Prozess guidet und es einfach macht zu kaufen, die es einfach macht, zu Impact zu kommen, schnell zu Impact zu kommen und je nachdem, ob eine Lösung eine hohe Adaption braucht, dann eben auch hoch genutzt zu werden und eine hohe Nutzung zu haben.
Ich glaube, die Kunden, also zumindest die, die erfahren sind und die, die das nicht zum ersten Mal machen, wissen das und die würden das aber jetzt auch nicht sagen. Vielleicht haben sie auch an der Stelle nicht immer die Abstraktionsebene, irgendwie das für sich selber auch so zu sehen, aber ich glaube schon, dass wenn die ihre also zumindest die guten Personen, die dort einkaufen und die dort Entscheidungen treffen, ich glaube, die wissen das. Und denen ist das auch klar, ne, dass es da immer sozusagen dieses Für und Wider gibt. Und das ist ja auch, wenn du die Auswahlprozesse siehst, siehst du ja immer, was den Leuten dann irgendwie, ist auch für jede Branche anders, und für jeden Produktbereich natürlich irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Aber schon glaube ich, dass die meisten eher innovationsstärkere Produkte bevorzugen. Und dass denen schon klar ist, dass das auch sozusagen gewisse Adaptionsrisiken mit sich bringt, die dann eben nicht immer Personalkonsistenz irgendwie auslösen auf der anderen Seite. Ich glaube, es ist schon was eben. Trotzdem kann man sich als Anbieter nicht aus der Verantwortung lösen, trotzdem die Kundenperspektive zu bedienen und zu sagen, ich hätte gerne Konsistenz und ich hätte natürlich gerne einen sauberen Prozess, ich hätte gerne irgendwo etwas. Ich möchte nur an der Stelle mal einmal auflösen, warum das manchmal so schwierig ist. Und das liegt selten daran, dass da nur Idioten arbeiten, die irgendwie das nicht besser organisiert bekommen, sondern das hat was mit Wachstum zu tun. Immer da, wo Wachstum ist, ich habe das sozusagen aus der Mitarbeiterperspektive eben gesagt, ist Platz, wo du reinwachsen kannst, weil du halt eben morgen irgendwo sein willst, wo du heute noch nicht bist. Und wenn du diese Journey als Kunde auch mitgehst, ist das sicherlich was, wo du auf der Produktseite profitierst. Ich glaube auch, dass du auf der Relationship auch profitierst, wenn du da mit mehreren Personen auch über die Zeit arbeiten kannst. Aber es ist halt ein anderes Ding. Und das muss man sich, glaube ich, dessen muss man sich
klar sein. Ja, auch nochmal ein sehr, sehr guter Gedanke oder Perspektive. Definitiv. Frank, haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, und ich weiß, wir haben ja viel gesprochen, das würde ich den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben.
Man kommt so schnell sozusagen ins Sprechen, ne? Also ich finde es auch schön, so, dass wir mal so ein bisschen so gegenseitig da austauschen auf den Themen, weil wie gesagt, ne, das hast du nicht so oft, auch wenn so hier jetzt viele Leute zuhören, vergisst man ja schnell, ne? Wenn man sozusagen sehe ich ja dich auch nur jetzt auf dem Videobild. Ich bin aber auch, glaube ich, nicht derjenige, der sich immer irgendwo hinstellt und sagt, ich habe hier die 5 Dinger, die müsst ihr alle mitnehmen und schreibt mal alle mit. Das war ich noch nie und ich glaube, das werde ich hoffentlich auch nicht mehr. Ich glaube, es geht in unserer Disziplin darum, zum einen ehrlich zu sein, wer wir alle sind, nämlich dass wir irgendwie schon irgendwie aus der Sales-Seite kommen und dass da auch nichts Ehrenrühriges drin ist und dass man trotzdem irgendwie auf Augenhöhe mit allen anderen unseren Kollegen gut zusammenarbeiten kann und das auch versuchen sollte und da auch immer sozusagen die Antenne fein zu halten.
Ich glaube, was ich auch mitgenommen habe von dir gerade, ist, die gewisse Humbleness zu haben. Und das widerspricht dich komplett mit dem, hey, das sind die 5 Punkte, die müsst ihr immer machen. Zu sagen, ich weiß es halt auch nicht immer. So, ich habe nicht die Antwort auf alles, aber ich werde es herausfinden. Was ist dann euer Take darauf? Ne? Und dann zu gucken, was passiert, was funktioniert bei uns.
Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, wofür ich immer warne oder was ich versuche auch hier so ein bisschen mit reinzubringen, ist so nicht in diese Blueprint-Falle zu tappen. Und da tappen viele rein. Und wahrscheinlich jetzt einige von meinen Kollegen werden sich jetzt sozusagen erinnern an die Gespräche, die wir da gemeinsam geführt haben, nämlich du kommst ja immer mit einem Blueprint um die Ecke. Irgendwo hast du was gesehen, was irgendwie gut funktioniert und das hast du dabei und dann rollst du das aus, wenn du wieder neu irgendwo anders hinkommst. Und natürlich werden wir natürlich auch für unsere Erfahrungen da entsprechend auch, deswegen kommen wir irgendwo hin. Aber der größte Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, wenn Leute irgendwo reinkommen und sagen, pass mal auf, ich habe es schon genau gesehen. das müssen wir jetzt machen, das sind die 5, 6, 7 Schritte und die machen wir dann hier genauso und dann wird es erfolgreich sein und nicht erstmal gucken, was ist eigentlich das Problem? Was habt ihr bisher gemacht? Und warum haben wir das bisher noch nicht gelöst bekommen? Und ist jetzt MedTech wirklich das Ding, was wir jetzt hier alle gerade mal ganz schnell machen müssen? Oder was haben wir vorher gemacht? Und wo liegt jetzt eigentlich das Problem? Und ist das wirklich so 100% vergleichbar zu den 3 Cases, die du gerade unter dem Arm trägst, die du woanders schon gemacht hast? Oder solltest du nicht vielleicht erstmal gucken, was davon passt wirklich, was passt nicht, was musst du anpassen? Und oft und fast immer kommst du relativ schnell aber aus, ach so, nee, das ist jetzt doch ein anderes Problem und es braucht vielleicht eine andere.
100%, weil ich es auch lustig finde, so viele virale Posts, wie ich letzter Zeit auf LinkedIn gesehen habe, mit hier, das ist mein perfekter Prompt für und das ist mein Framework für und mein Blueprint, um das und das zu machen, wo viele Leute kommentieren. Ich frage mich immer, wie viele von denen gucken sich das danach wirklich nochmal an? Fangen wir mal da an und nicht mal nur, wie viele davon sitzen das am Ende eigentlich um?
Wer sind die Personen, die das immer behaupten und was bringt die eigentlich die Position, da eine Meinung wirklich zu haben und wo haben die das wirklich mal so umgesetzt? Ich glaube, wenn man da ein bisschen genauer guckt, wird es oft dünn.
Fair. Frank, letzte Frage, die ich habe, in fast guter Tradition dieses Podcasts von einem der Gäste der Vorwoche für dich dagelassen, die ich aber sehr spannend finde, gerade in dem Kontext, du hast es angesprochen, du hast Familie, du hast 3 Kids, du hast dennoch einen Job, in dem ich, vermute ich, wirst du mir gleich vielleicht anders sagen, aber nicht immer 9-to-5 arbeitest. Wie schaffst du es trotzdem oder wie schafft ihr es gemeinsam trotzdem, eine Vereinbarkeit hinzubekommen? Und ich weiß, das ist auch wahrscheinlich macht das ein riesiges Ding auf, aber dass du trotzdem natürlich die Zeit mit deinen Kids hast. Du hast es eingangs gesagt, das Wichtigste für dich ist, du bist Vater von 3 Kindern.
Ja, und das ist auch ein Herzensthema, was ich habe und auch mit meiner Frau zusammen habe, wer unsere LinkedIn-Posts schon mal ein bisschen sieht, so der weiß, dass das ist was, wo wir auch drüber sprechen, auch gemeinsam drüber sprechen. Ich versuche wir versuchen uns sehr, sehr stark darin, die Care-Arbeit zu 50% aufzuteilen, weil meine Frau eben auch Vollzeit arbeitet. Und das ist natürlich gerade unsere Kleinste ist jetzt 11 Monate nächste Woche. Das ist am Anfang sehr schwer für mich, da Dinge zu übernehmen. Jetzt gerade tue ich das mehr. Ich mache gerade die Schlafbegleitung zum Beispiel. Deswegen habe ich so Ringe unter den Augen, weil ich diese Nacht wieder 3 Stunden wach war neben meiner Tochter und ist es aber nicht, bevor ich jetzt Applaus einfordere, sondern es ist einfach mein Job. Und das ist genauso mein Job, wie es der von meiner Frau vorher war. Und das ist erstmal, da startet. Ne? Also erstmal startet genau da, diese Verantwortung an der Stelle zu übernehmen. Und dann fängst du an, so wie du es sonst auch tust, alles drumherum zu organisieren. Und das ist manchmal nicht besonders herzerwärmend, wie du es dann organisieren kannst. Ne? Du hast dann 3 Kinder. Wir haben, ist sicherlich eine privilegierte Lösung, die jetzt nicht jeder haben kann. Aber so die Erkenntnis, du holst dir so viel Hilfe, wie du kannst. Und so viel Hilfe, wie du dir leisten kannst oder auch nicht leisten kannst, holst du dir. Und das, was du nicht, oder sagen wir, die Kompromisse, die du nicht eingehst, sozusagen auf der Ebene, so, da sehe ich meine Kinder nicht mehr, da lasse ich mich selber aus dem Blick. Wir machen beide auch noch gemeinsam zusammen viel Sport und versuchen da Ausgleich zu schaffen. Dagegen diskontierst du alles andere. Also Geld, alles das sozusagen, was du sonst irgendwie versuchst. Wir bringen da super viel von dem auf für, damit wir uns diese Freiheiten nehmen können, sowohl für die Kinder als auch irgendwie das, was wir im sportlichen Umfeld machen. Diese Prioritäten radikal zu setzen und zu versuchen zu sagen, okay, einmal gibt's 50-50, das wird nicht diskutiert, da wird auch kein Applaus für eingeholt, sondern es ist einfach so. Und das ist mal 45-55 in beide Richtungen oder auch mal 60-40. Und da in diese Richtung priorisierst du dann alles andere. Und wie schafft man das dann auf einer Arbeitsebene? Immer ist das Mobiltelefon da und das führt manchmal auch dazu, dass ein Abendessen zwischen 18 und 20 Uhr zwar mit allen Kindern stattfindet, aber manchmal sitzt Mama da und muss noch mal kurz was machen. Und natürlich gehst du Kompromisse da ein. Es führt aber auch dazu, dass du Leuten sagen musst, in der Zeit erreichst du mich jetzt gerade nicht. Und das müssen dann auch mal andere, die wichtige Position haben, verstehen. Und die verstehen das mal nicht, dann musst du das auch mal erklären. Ich glaube, auch da gibt's nicht das super Modell, ne? Aber ich glaube sozusagen, die Erkenntnis zu haben, es geht. Und davon mal auszugehen und nicht von einer anderen Position auszugehen und zu sagen, ja, mehr als 20% schaffe ich eigentlich nicht. Weil kann ich eigentlich gar nicht. Sondern zu sagen, ich schaffe 50% und wir organisieren das mal.
Mega. Richtig, richtig cool. Ich fand immer, ich habe ja keine Kids, ne? Aber bei jedem Thema, wie da, kann man, glaube ich, die Parallele ziehen. Mir hat mal ein Manager gesagt, mit dem ich gearbeitet habe, vor vielen, vielen, vielen Jahren, das hat mich geprägt, okay, ist einfach. Im Sinne von, das muss ich machen, okay, ist einfach. Natürlich ist es nie einfach. Natürlich gibt es immer Hürden auf dem Weg, aber es macht die Sache halt leichter, mit der Annahme ranzugehen und entsprechend zu sagen, okay, davon ausgehend, dass es so ist, wie kann ich es umsetzen? Und
absolut, dann was ich wichtig finde, vor allem so in meiner Rolle zu sagen, dass es geht, weil ich weiß, dass ganz viele sozusagen in anderen Rollen super strugglen damit und dass es Impulsgeber braucht, die auf allen Ebenen sagen, dass das möglich ist. Deswegen empfinde ich es auch irgendwie als meine Verantwortung, immer zu sagen, dass das möglich ist. Das ist auch immer sowas, womit du natürlich mit der Angreifer machst, ne, wo du auch sagst, Mensch, da hat er ja gar keine Zeit, irgendwie überall rumzureisen und so. Habe ich auch oft dann nicht. Ist da auch sichtlich was dann irgendwie immer ein Kompromiss ist. Aber dafür kann ich andere Perspektiven einbringen. Und ich bin mir da auch nicht zu fein für, zu sagen, das ist auch meine Priorisierung. Wenn dann irgendwelche Leute glauben, dass ich manche Dinge deswegen nicht so gut kann, dann lebe ich damit.
Total fair und ich glaube auch total richtig. Und am Ende deine Familie, deine Kids, die erlebst du halt nur einmal beim Großwerden. Insofern. Frank, mega, mega coole Folge. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir hier mal zu quatschen und zu plaudern, in die Tiefe zu gehen. Wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Gerne im individuellen Austausch, wenn man mich irgendwann mal trifft. Ich bin natürlich, wie gesagt, unter meinem Stein. Von daher bin ich immer schwer hier und da zu erreichen. Wahrscheinlich trifft man mich am häufigsten irgendwo in irgendwelchen Familien-Chatgruppen und so im Kindergarten. Als in irgendwelchen großen Konferenzen. Ich bin gerade auch nirgendwo anders, gerade irgendwo gebucht oder ähnliches. Ab und an schaffe ich es mal, wenn ich mal in einen Podcast eingeladen werde, zu sein. Bin aber am ehesten mal wahrscheinlich zu einem Mittagessen in Köln anzutreffen, anstatt irgendwo auf großen Bühnen zu bewundern.
Mega, ansonsten wahrscheinlich LinkedIn einfach mal.
Auf jeden Fall LinkedIn, genau. Damit geht's einfach. Ja.
Sehr cool. Frank, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe viel mitgenommen.
Danke, Christoph.
Danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss.
Danke, ciao.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.